Augen zu und durch.
Willkommen bei How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Hier verraten euch erfolgreiche Gründerinnen und Gründer, Macherinnen und Macher und Kreative, was sie in ihrem Job anders machen. Unsere Gäste erklären euch ihre persönlichen Tipps und Hacks fürs Arbeitsleben. Und das Beste daran ist, dass es nicht nur einfaches Blabla gibt, sondern handfeste Learnings. Ich bin Tijen, Gründerin und Moderatorin und freue mich sehr, Host dieses Podcasts zu sein.
Diese Folge wird präsentiert von Sonos. Und ihr kennt ja alle sicherlich die tollen Speaker von dem jungen Unternehmen aus Kalifornien. Jetzt haben sie was Neues, ein neues Familienmitglied, nämlich Sonos Move. Und zwar ein Smart Speaker mit Akku für drinnen wie draußen. Der Move funktioniert sowohl im WLAN als auch via Bluetooth. Also ganz praktisch von zu Hause und unterwegs und hält sowohl Wetter als auch kleineren Stürzen stand und bringt dir bis zu 10 Stunden lang puren Sound. Jetzt geht's los mit unserer neuesten Folge von How to Hack. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Ich sitze hier im schönen Berlin. Es ist Anfang der Woche und ich freue mich sehr, dass wir heute über ein sehr spannendes Thema sprechen, nämlich über Karriere und das mit Finn Hensel. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Dankeschön, ich freue mich auch.
Finn, ich habe gerade eben, als wir uns das erste Mal tatsächlich heute live in Farbe gesehen haben, gesagt, du hast ja durchaus ein sehr bewegtes Leben schon hinter dir und mit Sicherheit noch vor dir. Vor dir. Ja. Hinter dir und vor dir. Du hast ganz viele Sachen mit aufgebaut, mitgegründet und ich würde sagen, wir gehen das auch nach und nach durch. Aber bevor wir dazu kommen und was du eigentlich heute machst, was verstehst du unter Karriere? Wir reden ja heute über Karriere. Was bedeutet ganz konkret Karriere für dich?
Das ist eine spannende Frage, weil ich habe mir, glaube ich, damals schon vor dem Studium zu Abi-Zeiten immer Gedanken gemacht, wo möchte ich eigentlich hin im Leben und was möchte ich machen? Und ich glaube, da war Karriere ein sehr schwammiger Begriff für mich. Ich glaube, im Laufe der Zeit kam das dann etwas klarer. Also ich glaube, das zu machen, was mir Spaß macht, dabei Erfolg zu haben und auch letztendlich was aufzubauen, was halt hoffentlich nachhaltig ist, ist, glaube ich, so immer, wie ich mir Karriere im besten Sinne vorgestellt habe. Und wirklich tatsächlich, und das sage ich jetzt nicht nur so, aber auch tatsächlich eben der Gesellschaft irgendwas zu geben und nicht nur auf mich selbst fokussiert zu sein. Und ich glaube, jeder definiert das ein bisschen anders für sich. Sicherlich gehört Erfolg immer dazu und auch eigener Erfolg, und das sage ich auch so. Aber ich glaube, da gehört halt ein ganzes Gesamtspektrum dazu, was halt so ein bisschen zwischen Gesellschaft, zwischen einem selbst und wirklich auch zwischen dem, was einem Spaß macht, stehen sollte.
Du hast ja BWL studiert und es gibt ein Interview von dir, was ich ganz spannend finde. Und ich dachte, ich bin die Einzige auf dieser Welt, die einen Satz daraus zitiert. Aber du hast mir vorhin charmant zu verstehen gegeben, dass dieser Satz häufiger zitiert wird. Egal, wir tun jetzt so, als wäre ich die Einzige. So. Ja. Genau. Und zwar hieß es in diesem Interview, beziehungsweise es war eigentlich ein Porträt von dir, dass du gesagt hast, naja, du hast BWL studiert, um dir so ganz viele Chancen offen zu halten an der Stelle. Genau. Warum war das so?
Ja, weißt du, ich habe ja Abi gemacht, dann war ich beim Wehrdienst bei der Bundeswehr. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt war mir noch nicht ganz klar, wo ich wirklich mit meinem Leben hin möchte. Und ich hatte immer ein großes Faible für Architektur und ich überlegte, ob ich Architektur studieren sollte. Ich fand immer Jura aus verschiedensten Sichten ganz spannend. Mein Problem war immer nur, wenn man Jura studiert oder wenn man, bei Jura wahrscheinlich noch nicht mal ganz so extrem, aber wenn man Architektur studiert, dann ist man relativ festgelegt auf dem Lebensweg. Und ich habe es bei meiner Schwester gesehen, die halt Lehramt studiert hat. Und die oftmals im Leben später gesagt hat, und sie ist ein bisschen älter als ich, Mensch, ich hätte Journalist werden sollen, ich hätte was anderes machen sollen, aber halt sehr stark in ihrer Lehrerkarriere halt, ich will nicht sagen festhing, aber doch letztendlich nicht so breit aufgestellt war. Und was ich halt an BWL spannend fand, war in gewisser Art und Weise diese Entscheidung zu vertagen, weil A, kann man im Studium der BWL immer noch sehen, möchte ich jetzt eher Richtung Finanzen gehen, möchte ich eher Richtung Werbung und Advertising gehen, möchte ich eher Richtung Strategie gehen, möchte ich Unternehmer werden. Und ich glaube, diese Option, mir das offen zu halten und im Studium noch zu sehen anhand von Praktika, was macht mir eigentlich Spaß und wer bin ich eigentlich und was möchte ich eigentlich langfristig, das habe ich halt nur bei BWL gesehen. Und dementsprechend, sicherlich hatte ich früher als Jugendlicher sehr viele andere Interessen, aber die habe ich nie zum Studium gemacht, sondern wirklich BWL, eben in der Hoffnung zu sagen, ich habe halt genug Dinge, in die ich mich noch reinentwickeln kann und verschließe mir kein Tor gleich am Anfang.
Du hast gerade eben gesagt, ganz verschiedene Optionen offen zu halten, ob das jetzt angestellt ist oder auch selbst Unternehmer zu werden. Mhm. Würdest du sagen, du hast einen gewissen Unternehmer-Spirit schon immer gehabt?
Ja, ich glaube schon. Also ich habe tatsächlich als ich vor einem halben Jahr mal bei meinen Eltern zu Hause ein bisschen ausgemistet habe, habe ich einen alten Karton gefunden mit Flyern drin. Und das waren Flyer meiner ersten Firma, die ich, glaube ich, 1998 als GbR gegründet habe. Die hieß Sport Second Hand 24. Und damals war mein Ziel, dass man doch eigentlich Ebay-Konkurrenz machen müsste. Beziehungsweise das war sogar noch vor Ebay-Zeiten. Und tatsächlich Sports-Gear, die schon benutzt ist, online zu verkaufen. Also gebrauchte Sportsachen. Und was ich halt damals sehr spannend daran fand, war wirklich Dinge von vornherein selber aufzubauen und wirklich zu sagen, ich schaffe hier was, ich habe eigenverantwortlich eine Strategie, die ich verantworte. Und ich glaube, diesen Spirit hatte ich schon immer in mir. Dass die Flyerkiste noch voll war, zeigt ein bisschen, wie ernst diese erste Unternehmensgründung war. Also wir haben sicherlich ein paar Transaktionen sogar gemacht. Aber am Ende des Tages, glaube ich, war das ein deutliches Zeichen dafür, dass dieses Unternehmertum und irgendwas selbst auf die Beine zu stellen, das war schon immer in mir. Das hat man, glaube ich, auch damals bei der Organisation meines eigenen Abiballs gemerkt. Ich war damals im Abitur dafür verantwortlich bei uns im Jahrgang. Mhm. Und das Erste, was ich gemacht habe, ist einen Sponsoring-Katalog aufzubauen und habe letztendlich, glaube ich, fast 30.000 D-Mark eingesammelt. Und da haben wir einen riesigen Abiball mitgemacht, eine tolle Abiturzeitung aufgelegt und unsere Lehrer sagten alle, viel zu viel Wirtschaft hier an der Schule, schwierig, aber das war halt so ein Herzensprojekt, wo ich sagte, so, das muss ich jetzt machen und dafür stehe ich ein. Und ich glaube, das zeigt so ein bisschen so dieses Unternehmerische, was irgendwie so in mir gesteckt hat.
Dann bist du aber doch als allererstes zu einer Unternehmensberatung, richtig? Also bei BCG bist du dann eingestiegen und hast da ein paar Jahre mitgearbeitet. Warum bist du zu einer Unternehmensberatung?
Ja, das war ganz spannend, weil für mich war dann schon wichtig, sag ich mal, so Grundstein für eine Karriere zu legen. Und ich habe immer gesagt, ich möchte halt in gewisser Art und Weise, bevor ich mich wirklich selbstständig mache, und vielleicht war das auch eine Spätfolge dieses gescheiterten ersten Unternehmertums, dass ich das sogenannte Handwerkszeug lernen möchte. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass eine Uni eigentlich wirklich so aufs Unternehmertum vorbereitet hat. Also, dass man mal freie Rede hält, dass man mal einen Businessplan selber macht. Das, glaube ich, ist heute viel üblicher an Universitäten. Aber früher im Diplomkaufmann nach Lehrplan war halt sehr stark eher so Frontalunterricht und man musste die Aufgaben lösen, die einem gegeben worden sind. Und das, glaube ich, dieses ganze Thema Workshops und gemeinsame Gruppenarbeiten, das kam erst später an den Universitäten hoch. Und ich hatte das Gefühl, die Uni hat mich nicht auf Unternehmertum vorbereitet. Und was ich an der Beratung sehr spannend fand, gleich am Anfang, war natürlich, war BCG natürlich ein toller Name, wo ich auch wirklich glauben konnte, okay, das, was ich da lerne, hat wahrscheinlich wirklich Hand und Fuß. Mhm. Und zweitens so dieses ganze Thema, wie baue ich einen Businessplan auf, wie mache ich eine Bilanzrechnung, wie mache ich eine Finanzierungsrechnung, präsentiere ich das alles gut? Wie nehme ich ein Unternehmen halt anhand von ökonomischen Faktoren auseinander und kann genau sagen, wo ist der Fehler heute? Was muss getan werden? Ich glaube, da hat BCG unheimlich viel mehr gegeben, um halt Unternehmertum zu lernen. Obwohl ist es natürlich auch ein bisschen schwierig, weil eigentlich auf der anderen Seite ist Beratertum natürlich sehr passiv. Also man gibt ja immer nur Ratschläge an andere. Also man entscheidet ja nie selbst. Das ist, glaube ich, eher weniger vorteilhaft fürs Unternehmertum. Aber so dieses Handwerkszeug, was man eigentlich können muss und tun muss, das, glaube ich, war halt sehr, 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 sehr gut für mich. Und ich glaube, am Ende des Tages bin ich ein bisschen zu lange da geblieben. Ich hätte durchaus wahrscheinlich 1-2 Jahre früher aussteigen sollen. Aber wenn man BCG so sieht, das ist halt, man ist in so einem Tunnel drin, man hat immer neue Projekte. Es ist immer irgendwie spannend, sich in neue Themen einzuarbeiten. Ich bin nach Australien mit BCG gegangen. Und das waren, glaube ich, so Gründe, warum ich ziemlich lange geblieben bin. Weil es einfach immer spannend war und mich immer weiter irgendwie motiviert hat. Und
dann kam ja ein berühmter Anruf von jemandem.
Genau.
Den wir irgendwoher kennen. Von Oliver Somewhere. Der hat dich angerufen.
Genau.
Wie kam denn der Kontakt überhaupt zustande?
Also war damals so eine Phase, ist ja ohnehin ganz witzig. Wenn man mich heute fragt, wie ist die Berliner Startup-Szene eigentlich entstanden? Denn es ist wirklich zum großen Teil Olli Somewhere, der Berater und Unternehmen und Investmentbanker angerufen hat. Und gesagt hat, mach doch lieber was Ordentliches und die Leute The Rocket rübergezogen hat. Und man mag sich nun fragen, warum hat der Olli sich gerade Unternehmensberater ausgesucht? Und eine Sache, die ich dann mal gehört habe, die hat er selbst nie so gesagt, war, er meint, naja, das Bewerbungsgespräch bei einer Unternehmensberatung ist so mehr oder weniger das Schwerste, was es eigentlich im Markt gibt. Und warum muss ich die schweren Bewerbungsgespräche führen, wenn die auch jemand anders für mich führen kann?
Gutes Assessment Center.
Ja, genau, gutes Assessment Center. Wo er weiß, wenn die Leute 2-3 Jahre da überlebt haben, dann können die nicht auf den Kopf gefallen sein. Und das war damals so eine Phase, da ganz viele meiner Ex-Kollegen bei BCG haben plötzlich irgendwie angefangen, was mit Startups zu machen. Einer ist zu Zalando gegangen in Berlin, der nächste hat Groupon irgendwo gegründet, der nächste ist dann irgendwie zu Home24 gegangen und überall sah man plötzlich Ex-Berater, die plötzlich Unternehmer geworden sind. Und natürlich habe ich mit denen viel gesprochen und irgendwann kam natürlich mit irgendwelchen Ex-Kollegen die Frage, hey, hast du nicht auch auf sowas Lust? Da meinte ich irgendwann so ganz unverbindlich ja. In dem Moment, wo man da einmal ja sagt, ist man plötzlich in so einem System eingespeist, wo plötzlich alle sagen, okay, den Finn muss man irgendwie besorgen für Rocket. Und so kam es dann irgendwann zu dem Anruf und der Olli Somewhere fragte mich, ob ich nicht Lust hätte, irgendwas bei Rocket zu machen. Und nach ein bisschen hin und her und überlegen, in welche Richtung das gehen könnte, habe ich dann irgendwann relativ schnell Ja gesagt.
Und das Irgendwas war ja was ziemlich Großes dann.
Genau.
Nämlich in Australien das australische Zalando sozusagen aufzubauen.
Genau. Das heißt da unten The Iconic. Das ist also quasi, sieht auch anders aus als Zalando, gehört auch rechtlich nicht dazu. Es ist halt quasi so ein bisschen die zweite Welle gewesen. Rocket Internet hat zuerst Zalando gegründet und als sie gemerkt haben, wie erfolgreich das geworden ist, hat man gesagt, das kann man auch international schaffen und hat dann noch genau das Gleiche nochmal international ausgerollt. Und dazu gehört zum Beispiel Dafiti in Brasilien, dazu gehört Lamoda in Russland, dazu gehörte damals Jabong in Indien und eben auch The Iconic in Australien. Und das war halt das große Glück, dass ich halt zu dem Zeitpunkt eben genau in Australien am richtigen Ort war. Und damals war ich, glaube ich, so 28, 29 und ich dachte mir so, Wahnsinn, wann hat man schon mal die Gelegenheit im Leben, dass einer der größten Unternehmer Deutschlands einen anruft und sagt, hey, du hast morgen 10 Millionen Euro auf dem Konto, bau mir irgendwie eine coole Company in Australien. Und das war halt schon eine tolle Erfahrung.
Hätte ja aber auch schief gehen können, oder?
Klar, aber das war so ein Moment, wo ich dann sagte, Beratung ist ja doch sehr... Wie so ein kleines Nest, also man hat also sein Leben und nachdem ich glaube ich auch gesehen hatte irgendwie, dass ich jetzt vom Lebenslauf her auch wahrscheinlich mir keine Sorgen um den Job danach machen musste, habe ich halt ganz klar gesagt, okay, das Risiko gehst du jetzt ein und wenn es dann halt nicht klappt, dann musst du halt dann weiterschauen. Aber ich bin halt an sich immer ein sehr risikofreudiger Mensch gewesen. Und in dem Moment war einfach so, das passte einfach alles.
Aber jetzt auch, sage ich mal, das eine ist ja, dass man sagt, man hat danach noch alle Möglichkeiten dieser Welt, weil man gut ausgebildet ist. Aber das andere ist ja auch, wenn so ein Anruf kommt, wird mir ja vorher irgendwie auch, gibt es ja eine gewisse Intro. Ne? Also irgendjemand schlägt einen ja dafür vor. Hattest du da nicht Respekt davor, dass du gesagt hast, naja, erwartungsmanagementmäßig, das ist jetzt gerade 100% und was ist denn, wenn ich da jetzt irgendwie... Abkack, ja? Hast du darüber dir irgendwelche Gedanken gemacht?
Ja doch, das ist auf jeden Fall. Zumal es auch so die Zeit war, wo Rocket gerne nicht nur einen Gründer für sein Unternehmen eingestellt hat, sondern auch gerne mal 4 oder 5. Und dann so
geguckt hat,
sehr geguckt hat, wer von denen überlebt eigentlich und wer wird vielleicht rausgemobbt von den anderen. Das heißt, das macht man sich natürlich schon seine Gedanken. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir waren bei Iconic 4 Gründer und waren bis zum Ende 4 Gründer. Und ich glaube, wenn ich ganz reflektiert zurückgucke, war Rocket sogar sehr überrascht, dass die 4 wirklich so lange gemeinsam miteinander durchgehalten haben. Hatte eigentlich gedacht, es kommt viel, viel früher geht einer raus. Aber wir waren halt einfach ein sehr, sehr gutes Team in Australien. Und am Ende ja, also die Gedanken macht man sich natürlich schon vorher. Und so, schaffe ich das? Wie sind die anderen überhaupt? Das Gute war, ich kannte die meisten anderen, vielleicht war es auch ein Vorteil davon. Wir wollten es halt sehr kollegial von Anfang an angehen, was, glaube ich, auch der richtige Ansatz war. Aber natürlich, so ein paar Selbstzweifel kommen dann schon meistens.
Was hast du denn in der Zeit gelernt, was dir gerade heute hilft oder was dir auch danach geholfen hat?
Also ich glaube, die Australier haben eine sehr andere Mentalität als die Deutschen. Also in Deutschland wird vieles immer sehr, sehr verbissen und sehr, sehr extrem gesehen. Und ich glaube, was mir heute sehr geholfen hat, ist, dass die Australier einfach eine Art Enthusiasmus und Motivation mit an den Job bringen, aber auch mal 5 gerade sein lassen. Nicht immer, aber dann, wenn man es sich leisten kann. Und ich glaube, die Deutschen sind manchmal sehr verkrampft in so gewissen Momenten und wenn dann plötzlich irgendwas nicht so genau funktioniert, wie sie sich vorgestellt haben, dann bricht halt eine Welt zusammen und dann ist plötzlich erstmal ein großes Fragezeichen im Auge. Ich glaube, was ich gelernt habe in Australien, ist so diese gewisse Gelassenheit mitzubringen, dass auch wenn mal Dinge schief gehen, man wieder aufsteht und sagt, komm, irgendwie packen wir das jetzt schon und lassen das anpacken und gucken, dass es wieder funktioniert. Ich glaube, gerade jetzt zuletzt, in meiner letzten Station bei Moringa, war das sicherlich eine Einstellung, die mir sehr, sehr geholfen hat im Vergleich zu anderen.
Das irgendwann zu merken, okay, jetzt Next Step sozusagen
auch. Nicht Next Step, sondern eher zu sagen, hey, es läuft zwar gerade alles schief, aber noch lange kein Grund, jetzt nervös zu werden, sondern Schritt zurück, durchatmen und irgendwie kriegen wir das alle gemeinsam hin.
Also auch diesen langen Atem auch zu haben und dann weiterzumachen.
Und was natürlich auch super wichtig war in Australien, ist, du bist vorher Berater gewesen und du sagst immer zu deinen Kunden nicht, du könntest ja mal, hättest du mal oder man müsste eigentlich mal. Und plötzlich bist du selber in der Situation, Entscheidungen zu treffen. Und ich weiß nur, die ersten Wochen, da kam jemand zu mir an und meinte so, ja, die Website, soll die jetzt schwarz oder grau sein? Und ich so, warum fragst du mich das? Wie soll ich denn sonst fragen? Aber ja gut, dann lass uns die schwarz machen.
Ja.
Und plötzlich so, nach 5 Jahren Berater oder 4 Jahren, plötzlich Entscheidungen selber zu treffen und auch wirklich dafür gerade stehen zu müssen, ob es nun klappt oder nicht. Das kann auf der einen Seite sehr rewarding sein, auf der anderen Seite aber auch sehr belastend sein, wenn man selbst die Entscheidung getroffen hat und man merkt, es kam halt nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Aber ich glaube, diese Verantwortung zu tragen und dafür auch gerade zu stehen, die hat mir auch mein erster Job da, also mein erster Job als Unternehmer sehr geholfen, das mir heute auch eben hilft.
Stichwort Entscheidungsstärke, würdest du sagen, das macht erfolgreiche Menschen aus?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, trotzdem ist es eine Balance. Also ich glaube, so dieses quasi random Entscheidungen treffen, nur aufgrund der Geschwindigkeit. Sieht man halt oft, dass er auch den Bogen überspannt. Solche Leute meistens kurzfristig sehr erfolgreich sind, aber dann langfristig nicht mehr. Ich glaube, viel gefährlicher als das ist auch noch parallel zu sehr zu zaudern und nachzudenken und zu sagen, bevor ich die Entscheidung heute nicht treffe, mal gucken, ach, vielleicht, ich weiß auch noch nicht.
Dann macht es jemand anders.
Genau, macht es jemand anders, genau. Ich glaube, man muss da eine Balance finden. Und ein Mentor in Australien hat mir mal gesagt, eine schlechte Entscheidung auf Montag ist besser als eine gute Entscheidung auf den Freitag. Und das stimmt auch, weil er meint, wenn du Montag die schlechte Entscheidung triffst, hast du immer noch 4 Tage, die zu revidieren und bist immer noch einen Tag früher als die gute Entscheidung auf den Freitag. Sprich, lieber ein bisschen schneller entscheiden, auch in der Gefahr, einen Fehler zu machen. Und ich glaube, ich tendiere sehr zur Meinung, lieber ein bisschen schnell die Entscheidung treffen und die Zeit haben, das zu revidieren, als sich zu viel Zeit zu lassen.
Bei How to Hack geht es ja immer um spannende Gründerinnen und Gründer und auch First Mover. Und Stichwort First Mover, da sind wir auch schon bei unserem heutigen Sponsor, nämlich dem Unternehmen Sonos, das auch ein First Mover ist und ganz viele tolle Produkte bereits entwickelt hat und sich sehr stark danach richtet, was eigentlich die Nutzerin, der Nutzer da draußen will. Ein gutes Beispiel ist das neueste Highlight aus dem Hause, der Sonos Move, ein Smart Speaker mit Akku für drinnen wie draußen. Was macht dieser Move? Der Move funktioniert sowohl im WLAN als auch via Bluetooth, also ganz praktisch zu Hause und unterwegs, hält sowohl Wetter als auch kleineren Stürzen stand und bringt dir bis zu 10 Stunden lang puren Sound. Also ideal für lange Büronächte, Partys, Afterwork-Sessions. Nimm dir also deine Musik, Podcasts, idealerweise How to Hack, und Hörbücher mit ins Office, auf Team-Events oder zu einem entspannten und gemütlichen Wochenendtrip mit Freundinnen und Freunden und entscheide spontan, wo du gerade deinen Sound erleben willst. Mehr Infos erfährst du auf sonos.com. Gerade im Kontext Karriere, wenn es jetzt auch darum geht, so den nächsten Step anzugehen, du hast gerade auch einen Mentor erwähnt. Bist du auch jemand, der dann zum Hörer greift und einen Mentor oder Mentorin, wie auch immer, anruft und sagt, du, ich stehe jetzt vor der Wahl zwischen A und B, was würdest du denn machen? Oder machst du das sehr für dich aus?
Das sollte ich vielleicht öfter tun, um ehrlich zu sein. Da habe ich mir auch schon öfter mal in meinem Leben gedacht, dass das eigentlich gar nicht schlecht wäre. Solche Entscheidungen mache ich dann doch meistens, glaube ich, für mich aus, wenn die Entscheidung wirklich an mir hängt. Ich habe teilweise auch Mentoren, aber mit denen rede ich dann eher über denen sage ich nie, pass auf, ich habe die beiden Entscheidungen, A oder B. Mhm. Sondern mit den Mentoren rede ich dann über eher so große Szenarien im Sinne von, ich bin gerade in dieser Situation, ich bin gerade selber überlegen, was heißt das für mich? Und dann eher so ein bisschen im Kontext so ein bisschen zu diskutieren und zu sehen, was die eigentlich über die Situation denken. Das, glaube ich, ist eher das Mentorship, was ich gerne annehme. Dass ich jetzt jemanden anrufe, wie der Telefonjoker bei Wer wird Millionär, zu sagen. So,
A, B oder C?
A, B oder C, jetzt sag du mal. Ich glaube, das habe ich noch nie gemacht. Aber manchmal denke ich schon, vielleicht, wenn man so eine Person hat, die quasi ein guter Sparringspartner ist, das ist, glaube ich, immer gut. Aber bin leider nie in einer Situation gewesen, wo ich von jemandem so profitieren konnte.
Aber vielleicht kannst du ja jetzt jemand sein, der das sozusagen weitergibt, oder? Also
ja.
Bist du das auch schon?
Also ich versuche das. Also ich habe tatsächlich 2 Mentees, mit denen ich jetzt irgendwie so einmal im Monat mal essen gehe. Mhm. Und die mich dann immer fragen zu ihren Karriereentscheidungen. Und das tue ich schon sehr gerne. Wobei ich mich immer sehr zurücknehme und sage, ich entscheide ungern über andere Menschen Leben, ohne den gleichen Kontext zu kennen wie sie. Also da bin ich auch sehr vorsichtig und sage dir, du musst auf jeden Fall das machen. Aber es ist schon ganz interessant, mal in einer anderen Situation zu sein und selber halt der Mentor zu sein für andere.
Man kommt sich auch sehr alt vor, oder?
Manchmal. Ja, das stimmt.
Zusätzlich.
Das habe ich bei BCG immer gemacht. Da heißt es schöner, da nennt sich es immer dein Buddy.
Ja,
du hast
deinen
Buddy zugewiesen. Und das ist dann immer ein bisschen angenehmer, als zu sagen, du bist jetzt der Mentor. Aber ja, es ist tatsächlich, ich meine, man wird ja auch nicht jünger. Und wenn ich jetzt sehe, dass die ersten Leute, die mich jetzt nach Rat fragen, so 20, 21 sind, denke ich schon, wow. Also das Age-Gap wird doch mit der Zeit größer. Mhm.
Dann ging es ja weiter nach The Iconic. Du hast Movinga gerade erwähnt. Was war dann für dich die Entscheidung, ich mache jetzt Movinga?
Ja, das war, du hast ja eingangs gesagt, so ganz geradlinig ist mein Lebenslauf da nicht. Ich habe, wie ich vorhin Karriere definiert habe, glaube ich, ziemlich wichtig, so diese eigenverantwortliche Dinge zu machen, die mir Spaß machen, wo ich aber auch glaube, einen guten Wert langfristig aufbauen zu können. Und das war bei Movinga ganz klar so mein Gedanke. Als ich damals anfing bei Movinga, da war es ja ein sehr schnell wachsendes Unternehmen. Das war ein sehr junges Team, also auch noch deutlich jünger als ich damals, und dachte, Mensch, du hast halt irgendwie ein Thema, was du als Mitgeschäftsführer irgendwie groß machen kannst. Du kannst Leute coachen. Ich sag mal, ich bin jetzt kein passionierter Umzugsunternehmer. Deswegen war das jetzt das sicherlich nicht der ausschlaggebende Grund, zu Movinga zu gehen. Aber ich fand es halt immer spannend. Ich bin halt ein absoluter Digitalisierungsfan. Ich bin der festen Überzeugung, alles wird irgendwann digitalisiert. Mhm. Sei es Umzüge, sei es am Ende Mobilität, sei es Hotels, es wird alles digitalisiert. Und was ich halt sehr charmant fand, dass noch niemand vorher den Gedanken hatte, Umzug zu digitalisieren und die beiden Gründer von Movinga die ersten waren, das fand ich halt sehr spannend und ich habe halt schon diese große Vision gesehen, dass du halt wirklich einen globalen digitalen Umzugsdienstleister bauen kannst. Und ich glaube, diese Herausforderung, und ich glaube, wenn du mich jetzt fragst, was so das immer wieder verbindende Element ist, warum ich Dinge tue, glaube ich schon, ich lasse mich halt unheimlich gerne auf Herausforderungen ein. Und das war eine spannende Herausforderung und hat ansonsten alles eben das mitgebracht, was ich vorhin als Karriere definiert habe. Und deswegen fühlte sich das damals genauso richtig an wie der richtige Schritt.
Aber du scheinst ja schon in dir so einen Antrieb zu haben. Du hattest ganz vorhin kurz in so einem Nebensatz gesagt, naja, mir geht es ja schon auch darum, irgendwie erfolgreich zu sein mit dem, was ich mache. So zusammengewürfelt dein Lebenslauf ja aussehen mag, am Ende des Tages merkt man schon eine gewisse Konsistenz, was so eine Vision betrifft, oder? Hast du das auch für dich persönlich, dass du zum Beispiel sagst, keine Ahnung, in 5 Jahren möchte ich da und da stehen?
Ich glaube, ganz so extrem nicht. Also ich kenne Menschen, die wirklich sogar mit irgendwelchen digitalen Tools das so messen und ihre eigenen KPIs messen und sagen, meine Milestones für die nächsten 10 Jahre sind das.
Wahnsinn.
Sich denn jedes Jahr dagegen messen. Ich glaube, diese Extreme nehme ich nicht an, aber sicherlich. Also so ein bisschen, so wo ich dann sage, so ja, ich möchte, dass zum Beispiel Sanity, die neue Firma, in den nächsten 3-4 Jahren Europas Marktführer im Bereich Cannabis ist und das, was es für mich bedeutet und dass ich quasi mit dem Geld, was ich dann verdiene, auch gewisse Projekte umsetzen möchte, auch in meinem Privatleben, aber auch gesellschaftlich. Ich glaube, die Gedanken mache ich mir schon relativ viel. Stüpfe ich die jetzt an genaue Milestones und Quartale, wo ich die erreichen muss? Wahrscheinlich eher nicht, aber ich glaube schon, dass ich eine Vision habe, wo ich mein Leben in den nächsten 5 bis 10 Jahren sehe.
Was hat dir denn immer in den Momenten geholfen, wo du gemerkt hast, oh, irgendwie, es ruckelt gerade oder es geht nicht weiter oder irgendwie, ich habe irgendwie auch mal verloren an der einen oder anderen Stelle. Was hat dir dann geholfen?
Augen zu und durch.
Ja?
Wirklich, ja. Das war, also ich glaube, ich bin jemand, der sehr leidensfähig ist in solchen Themen. Und bei dieser Leidensfähigkeit halt nicht in dem Sinne, dass ich dann irgendwie überreagiere oder mich rausziehe, sondern dass ich eigentlich immer derjenige bin, der sagt, so, jetzt erst recht. Und ich glaube, das ist so ein psychologischer Schalter, der sich dann bei mir umlegt. Und in dem Moment, wo dann das gerade alles droht, zu viel zu werden, raufe ich mich halt zusammen und sage, so, jetzt Schritt zurück und nochmal alles nacheinander. Was muss jetzt passieren? Was sind die Hebel? Was muss als nächstes passieren? Und ich glaube, das ist jetzt, beantwortet die Frage nicht so richtig, was mir da hilft. Aber ich glaube, es ist einfach so bei mir halt so ein Charakterzug, der bei mir drin ist. Was ich immer dann mache und sehr zum Leidwesen meiner Freunde und Leuten, die zu der Zeit was von mir wollen, ich igle mich dann schon ein. Also ich bin jemand, ich packe die totalen Scheuklappen auf. Ich mache meinen Briefkasten 2 Monate nicht mehr auf. Ich lebe nur noch quasi zwischen morgens und abends und gehe nach Hause nur noch, um ins Bett zu gehen, antworte keine Freunde-Nachrichten mehr, gar nichts und mache dann wirklich nur noch das, was ich glaube, wichtig ist gerade. Das hilft mir unheimlich, dieser Fokus, aber auf der anderen Seite natürlich sehr unangenehm für die Menschen um mich herum.
Ja, aber gut, ich denke mal, irgendwann kennen sie dich ja auch
ja,
und wissen
richtig.
Dann, okay, er hat wieder seine Igelphase,
genau.
Er kommt wieder irgendwann raus. Dann war es ja auch eine bewusste Entscheidung, bei Movinga sozusagen aufzuhören zu gehen und dann auch wieder eine bewusste, was Neues zu
tun.
War ja irgendwie wahrscheinlich auch klar, oder? Also hattest du nicht irgendwann auch ein bisschen Pause? Irgendwann hattest du doch zwischen 2 Stationen.
Ja, genau. Ich hatte halt ich hatte vor Movinga ein bisschen Pause.
Genau. Hast du so ein Sabbatical gemacht?
Ja, so eine Art Sabbatical, genau. Mhm. Also wir sind damals irgendwie mit vielen Freunden über Silvester nach Thailand. Ich habe irgendwann gesagt, so dieses Around-the-World-Ticket von der Lufthansa. Das muss ich halt irgendwann nochmal machen, weil ganz viele immer davon erzählt haben.
Das hast du gemacht?
Ja, genau. Und da bin ich halt irgendwie von Thailand, bin ich nochmal nach Australien geflogen, wo ja meine alte Lebenswirkungsstätte war. Habe meine ganzen alten Kollegen und Freunde nochmal besucht. Dann bin ich nach Neuseeland, da habe ich was ganz Abgefahrenes gemacht. Bin ich wirklich mit dem Campervan 3 Wochen komplett alleine. Also nur ich, meine Lieblingsbücher und der Campervan durch Neuseeland gecruised. Das war richtig cool.
Das
wirklich. Also es ging wirklich so abends irgendwie noch am Hafen gefahren, da vom Fischer einen Fisch geholt, dann irgendwie am Campingplatz oder am Strand irgendwie einen Grill aufgebaut, ein Buch gelesen, irgendwie einen Wein dabei getrunken und meinen Fisch gegrillt. Also das war wirklich so, weiß nicht, das liegt ja nicht jedem, aber ich habe gemerkt, mir liegt das. Und das war wirklich eine tolle Zeit. Und da war auch so für mich so eine Klarheitsphase, so was kommt als nächstes. Und das war auch der Punkt, wo ich mich dann sehr bewusst für Movinga entschieden hatte danach. Warum ich bei Movinga raus bin, ja, das ist jetzt natürlich eine lange Geschichte. Also ich meine, man muss sich ja immer vorstellen, die Leute, du sagst ja selber, mein Lebenslauf sieht jetzt sehr gemischt aus, aber am Ende war ich doch bei Movinga fast 4 Jahre. Das ist jetzt wahrscheinlich für jemanden, der jetzt zuhört und wahrscheinlich seit 20 Jahren im gleichen Konzern arbeitet, nicht viel, aber in der Berliner Startup-Szene ist die durchschnittliche Verweildauer an einer Firma zwischen 1 und 1,5 Jahren.
Ja, Wahnsinn.
Das
heißt,
also genau genommen war ich schon fast ein Opa bei Movinga, dass ich 4 Jahre da durchgehalten habe. Das soll jetzt aber kein Grund sein. Also eine Sache, unter der ich immer gelitten habe, und da bin ich jetzt auch ganz ehrlich dir gegenüber, ich habe halt witzigerweise bis auf, haben wir es gar nicht drüber gesprochen, die Brauerei Berliner Berg,
ja.
Nie wirklich was eigenverantwortlich gegründet. Ich war halt bei Iconic, war ich halt durch Rocket Internet eingesetzter Gründer. Ich war danach bei ProSieben, war ich Geschäftsführer im Inkubator, aber das war auch nicht meine Idee. Danach bin ich bei Movinga reingekommen, war wieder eingesetzter Mitgeschäftsführer. Und dieses unternehmerische Gedanke zu sagen, ich mache nochmal was selber, der war eigentlich immer in mir. Allein die Kreativität fehlte mir. Ich habe immer gedacht, so, was ist es denn jetzt? Was muss denn jetzt als nächstes kommen? Und gerade in der Zeit, die ich dir gerade gesagt hatte, wo ich dann mit dem Campervan durch Neuseeland gefahren bin, habe ich mir viel Gedanken drüber gemacht, was kommt jetzt? Und der Grund, weil mir keine hervorragende Idee selber kam, war halt der Grund, warum ich sagte, okay, jetzt gehe ich halt zu Movinga, da gibt's halt schon eine gute Idee. Der Gedanke aber zu sagen, ich mache nochmal was selber und baue es wirklich mit jemandem, dem ich vertraue, von Tag 1 auf, das war irgendwie immer in mir drin. Und Movinga war nun auch keine einfache Geschichte. Movinga ist durch Ups und Downs gegangen. Und als ich jetzt letztendlich in den letzten Jahres eine Finanzierungsrunde für Movinga eingesammelt habe nochmal, da war das erste Mal so, da habe ich das erste Mal so ein bisschen Freigefühl. Weil die Firma hatte genug Geld, die Firma hat ein tolles Jahr 2018 hingelegt, wo ich das erste Mal dachte, okay, wie schon gesagt, wenn ich dann irgendwie unter Druck bin, ich sage immer Augen zu und durch. Und so beschreibe ich eigentlich so ein bisschen meine Movinga-Zeit auch. Lange Zeit Augen zu und durch und plötzlich war die Finanzierungsrunde auf dem Konto und plötzlich konnte ich wieder aus meinem Igelloch rausgucken und sagen, huch, ist da noch eine ganz andere Welt draußen. Und nun bin ich auch mit 37 nicht mehr der Jüngste und habe mir irgendwann gesagt, so, also wer weiß, ob ich in 10 Jahren noch mal Unternehmen neu gründe. Aber jetzt Movinga ist in guten Händen, Movinga hat eine gute Finanzierung. Wenn ich jetzt nochmal was selbstständig machen möchte, dann muss es eigentlich jetzt sein.
Und jetzt machst du was mit Cannabis.
Genau.
Das ist schön.
Schön.
Was sagst du so deiner Family dann?
Ja, das ist ganz witzig. Also da schon mal zwei kleine Anekdoten. So, das erste ist, das ist ja tatsächlich kein neues Thema bei mir. Ja. Für die, die es nicht wissen, aber die mich googeln, finden sofort raus. Ich bin tatsächlich schon lange in der CDU. Jetzt nie so das aktive Mitglied gewesen, war aber früher als Jugendlicher in der Jungen Union relativ aktiv. Und habe tatsächlich schon mit 16 eine Entkriminalisierung von Cannabis gefordert, auch schon auf den Schleswig-Holstein-Tag der Jungen Union. Bin damit erstaunlicherweise und sehr, ich nenne es immer Achtungserfolg, nur sehr knapp gescheitert. Ich glaube, hätte ich damals ein paar Dinge anders gemacht, das hätte sogar durchkommen können. Deswegen, dieses Thema war schon immer eine Sache, auf die ich durch Zufall gestoßen bin, weil ich damals einen Professor in Kiel kennengelernt habe, der sich mit dem Thema sehr stark beschäftigt hatte. Aber das Thema fand ich halt schon immer spannend. Und diese Diskussion, warum ich jetzt Cannabis plötzlich irgendwie öffentlich vertrete, die hatte ich schon mit meinen Eltern, als ich 17 war. Von daher, also die
Überraschung. Sie waren schon mal vorbereitet.
Dass ich 20 Jahre später ein Geschäft draus mache, hat sie wahrscheinlich trotzdem ein bisschen überrascht.
Du hast heute auch einen grünen Pulli. Ja.
Genau, richtig. Das ist mein Cannabis-Pulli.
Ich spüre aber noch nichts.
Ich spüre so nichts. Ich muss es anzünden. Auf jeden Fall habe ich mir echt Sorgen gemacht, weil meine Eltern natürlich Movinga, Mensch, andauernd irgendwie in der Presse mit Movinga, wie toll das jetzt alles ist und was du für einen guten Job gemacht hast. Und irgendwie auch große Firma, 300 Leute, hat auch ein gutes Gehalt. So, und warum lässt du das sein? Ist natürlich die erste Frage. Und die zweite Frage, du machst das Cannabis?
Kann man damit Geld verdienen? Ja. Also so sozusagen legal auch, ne?
So, hast du wahrscheinlich gedacht. Also ich glaube, erstens haben sich meine Eltern Sorgen gemacht, ob ich nicht übergeschnappt bin. Aber dann ist tatsächlich, also ich habe es ihnen dann erklärt. Und meine Eltern, das muss ich auch immer sagen, waren immer sehr, sehr unterstützend für mich. Cool. Also egal, was ich gemacht habe, sie haben es immer unterstützt. Und ich weiß nur, dann hatte ich tatsächlich irgendwann im Flensburger Tageblatt, unserer Hauszeitung.
Habe ich gesehen. Ich habe es gelesen.
Hast du gelesen sogar. Einen großen Artikel.
Oh Gott, und, da war sie bestimmt stolz.
Oder? Ja, genau. Und meine Eltern, ich dachte zum ersten Mal, oh Gott, meine armen Eltern. Jetzt müssen sie auch noch morgen die Zeitung aufschlagen und sehen mich so neben am Hanfblatt in der Zeitung. Und dann war es ganz süß. Dann hat mir meine Mutter aber ganz viele WhatsApps von ihren Freundinnen weitergeleitet, wo drin stand so, haha, Marlene, so heißt meine Mutter, das nächste Mal gibt's dann keinen Sekt, sondern bringt dann sowas mit. Und das ist okay.
Aber coole Reaktion.
Ja, total. Wenn ihre Freundeskreis der Großteils über 70 ist, so reagiert, dann denkt ihr auch manchmal, vielleicht die Gesellschaft schon weiter.
Coole als
die
Ladies. Manchmal ja, denken, ja, ist auch so, tatsächlich. Genau, und dann hast du das gegründet, medizinische Produkte, mit
genau.
CBD auch.
Sowohl als auch. Also wir machen sowohl medizinische Produkte, sprich, es wird ja immer mehr wissenschaftlicher Research betrieben, wo die Cannabispflanze helfen kann. Also man sieht halt schon sehr, sehr stark, es gibt starke Indikationen, sei es nun Schmerz, sei es teilweise Epilepsie, aber auch viel, viel mehr Indikationen, wo Cannabis inzwischen einen nachgewiesenen Wert schafft. Deutschland war 2017 einer der ersten, also bis heute eigentlich überraschende Pioniere, die erlaubt haben, dass Cannabis auf Verschreibung von Ärzten verschrieben werden kann. Man hat eigentlich die letzten 2 Jahre das Problem gehabt, dass immer mehr Ärzte Cannabis verschreiben, aber nicht genug Cannabis quasi als Produkt bei den Apotheken landet. Und letztendlich ist das eins der Ziele unserer Firma, die Versorgungssicherheit der Patienten in Deutschland mit sicherzustellen und eben verschreibungspflichtiges Cannabis in die Apotheken zu bringen.
Und ein paar Leute habt ihr ja schon überzeugt davon, weil ein bisschen Kohle habt ihr eingesammelt.
Genau, aber das noch ganz kurz, also wie gesagt, das ist ja kein CBD, sondern das ist wirklich so, können sich die meisten Leute gar nicht vorstellen, du gehst zum Arzt und sagst halt deine Indikation. Aha. Und der Arzt sagt, gut, ich glaube, Cannabis kann helfen.
Ja.
Und du bekommst wirklich ein kleines Döschen, wo wirklich Cannabisblüten drin sind.
Ja.
Und die musst du dann zu Hause rauchen.
Ja.
Und das ist tatsächlich bis heute die dominante Weise der Verschreibung. Und das ist halt die komplette Pflanze. Und was du dann halt noch machen kannst, ist nebenbei, und das ist dann nicht unbedingt verschreibungspflichtig, ist das Thema CBD. Und das CBD ist halt ein sehr beruhigendes Element der Cannabispflanze. Nicht psychoaktiv, sondern eher, man sagt immer so im Bereich Wellbeing, also im Sinne von, der Körper entspannt sich, viele Sportler in den USA nutzen das sehr stark nach Sport, damit sie die Muskeln entspannen und wieder quasi aufladen, die Energie. Und das machen wir noch nebenbei. Also die beiden Standbeine haben wir. Genau, da haben wir jetzt auf jeden Fall Investoren überzeugt. Holzbrink Ventures hat ja bei uns investiert. Mhm. Atlantic Food Labs hier in Berlin hat investiert. Und das ist halt auch ein schönes Zeichen, weil früher war Cannabis immer so ein bisschen in der Schmuddelecke und lange Zeit keine Investoren dafür gewinnen können. Dann haben wir natürlich Rückenwind aus Kanada und den USA, wo wirklich große Firmen entstehen in dem Bereich. Und unser Ziel ist halt schon mit zwei, drei anderen, wie zum Beispiel Cana Medical in Köln, aber auch ein paar, die schon im Ausland aktiv sind, schon zu den drei, vier europäischen Spitzenspielern gehören zu wollen.
Ja, und da bist du jetzt fleißig jeden Tag daran, das Ziel tatsächlich auch zu erreichen.
Ich hatte schon zu rauchen.
Ja, das auch. Nächstes Mal. Wir treffen uns nochmal. Ja, und dann machen wir vorher. Und dann machen wir das.
Don't get high on your own supply.
Ja, ja, okay. Finn, sag mal, wenn wir jetzt nochmal versuchen, ist es immer relativ schwierig, weil wir so viel tatsächlich jetzt uns angeschaut haben und im Grunde reicht die knappe Zeit nicht. Aber trotzdem nochmal vielleicht so runterzubrechen auf drei Tipps. Ich weiß, du sagst immer, es ist schwierig, anderen Tipps zu geben, aber vielleicht wenn Menschen da draußen zuhören und sagen, wow, ey, der hat irgendwie, all das, was er sagt, macht Sinn. Aber ich merke gerade bei mir, dass vieles nicht so viel Sinn macht. Wie komme ich denn dahin, dass ich weiß, was ich will, auch gerade beruflich, um eben auch meine Karriere, wie auch immer ich sie definiert, zu machen. Hast du da drei Tipps?
Also ich glaube, Nummer eins, man sollte sich nicht verbiegen. Ich glaube, ich habe in meinem Leben immer gemerkt, ich bin sehr anpassungsfähig und auch mit Situationen, die mir nicht so sehr behagen, konnte ich immer ziemlich gut umgehen. Ich glaube aber, wie du schon am Anfang gesagt hast, wie ich Karriere definiere, auch das zu machen, was mir langfristig Spaß macht, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Wenn ich zum Beispiel irgendwie sehe, oh, ich habe ein Top-Job-Angebot in einer Firma, die zahlt mir super Geld, aber ich merke tief in mir drin, das ist nicht das, was ich machen möchte, dann mach es einfach nicht. Ich glaube, das ist wirklich ein ziemlich wichtiger Punkt, weil ich glaube, das, was ein Beruf im Beruf erfolgreich macht, ob es nun als Unternehmer ist oder als Angestellter, ist immer die Passion, der Enthusiasmus und die Motivation für das, was ich tue. Und das ist auch das, wo ich sage, Mensch, es bringt mir zwar jetzt persönlich als Finn nichts, aber ich bleibe jetzt auch mal zwei Stunden länger abends im Büro, einfach nur, weil ich es fertig haben möchte. Das ist halt das, was den Unterschied macht. Und ich glaube, das kann man nur für die Themen entwickeln, für die man eine Passion hat. Das zweite Thema, glaube ich, und passt zu meinem Potpourri-Lebenslauf, sich möglichst viele Sachen anzugucken und tatsächlich sich möglichst lange offen zu halten und wirklich sich erst für eine Sache zu entscheiden, was den Lebensweg angeht. Wenn man ein gutes Gefühl dabei hat, geht so ein bisschen Hand in Hand mit dem ersten, aber wirklich so ein stay open-minded, ja. Also wirklich nicht nur sich auf einen Karriereweg festzulegen, sondern zu sagen, was gibt es eigentlich da draußen?
Macht einen ja auch unabhängig, oder?
Total. Ja. Also was mir im Studium unheimlich geholfen hat, waren unheimlich viele Praktika zu machen. Teilweise Hardcore-Finance, bis hin zu Private Equity, bis hin zur Werbeagentur. Alle mal gesagt, so, was ist denn das für ein Spektrum, was du da abdeckst? Wo ich sage, so, ja, ich muss ja irgendwo sehen, wo ich mich mit drin wohlfühle. Und dann das dritte, glaube ich, was echt wichtig ist, sich einfach ein gutes Netzwerk zuzulegen. Also nicht immer alles selber tatsächlich im stillen Kämmerlein zu sitzen. Ist natürlich immer eine Charakterfrage, aber tatsächlich anzufangen, sich zu überlegen, welche Leute können mir vielleicht auch hier helfen an der einen oder anderen Stelle und wirklich früh im Studium schon anfangen, sich zu überlegen, also wie kann ich mir eigentlich ein Netzwerk aufbauen? Das kann zum Beispiel sein, sich in Jugendparteien zu organisieren. Das kann sein, bei ich war in der studentischen Unternehmensberatung tätig zu werden. Das kann sein, bei irgendwelchen Wettbewerben sich zu bewerben, wo man tolle Leute kennenlernt. Und wirklich so, auch wie gesagt, geht auch wieder Hand in Hand mit dem zweiten, immer so ein bisschen open-minded zu bleiben, gucken, was machen andere Leute, was sind deren Passionen und wirklich so sehr einfach mal mit einem offenen Herzen auch das kennenzulernen, was um einen rum passiert. Und ich glaube, das sind so die drei Sachen, die mir sehr geholfen haben in meiner Karriere.
Vielen Dank. Und ich finde, wenn du das jetzt so sagst, ich könnte wirklich hier noch stundenlang sitzen und mit dir reden, lachen und so weiter. Wir tauschen auf jeden Fall Kontaktdaten aus. Ja. Ich glaube, ich rufe dich mal an, wenn ich dann irgendwie an einem Punkt bin, wo ich nicht weiß. Ja? Ihr habt es alle gehört. Ja, das war der Subtitle. Ja, genau. Du hast schon verstanden. Okay, es war ein ganz, ganz tolles Gespräch. Vielen
Gerne.
Dank, lieber Finn.
Danke
Wir haben
dir.
Über Karriere gesprochen und jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag.
Dankeschön, dir auch.
Das war die neueste Folge von How to Hack. Vielen Dank an unseren Partner Sonos.